Willkommen beim Podcast Im Netz der Lügen. Wahre Fälle über reale Manipulation. Eine Koproduktion von Horizont, der Österreichischen Medienakademie und der Podcastwerkstatt. Mit Jürgen Hofer vom Horizont. Wie lassen sich Fakten von Fakes unterscheiden? Welche Tricks, Techniken und Tools können wir dabei anwenden? Und wie arbeiten seriöse journalistische Medien in diesem Segment? Eva Wackenreuther vom ORF ist eine der führenden Faktencheckerinnen Österreichs. Sie erklärt uns all das im Deep Dive-Gespräch mit Jürgen Hofer.
Liebe Eva, du bist so etwas, was man Faktenexpertin nennt. Du kennst dich aus im Bereich Faktenchecks, Verification. Du arbeitest schon lange an dem Thema. Bevor wir einsteigen in die Frage, wie man so etwas erkennt und wie man auch damit umgeht, vielleicht einmal ganz grundsätzlich die Frage, was zeichnet denn Fakes oder Manipulation grundsätzlich aus? Also was ist ein Fake? Was ist eine Manipulation eigentlich?
Ja, grundsätzlich ist alles ein Fake, das in irgendeiner Art und Weise die Wahrheit verzerrt. Also das können Videos sein, das können Bilder sein, kann Audio sein, das kann aber sogar auch einfach nur ein Text sein, den jemand schreibt oder eine Behauptung, die jemand sagt. Also da brauchen wir gar kein spezifisches Medium. Ich spreche deswegen ganz gern allgemein von Falschinformationen, so als Art Überbegriff für alles. Was dann oft gerne noch unterschieden wird, ist die Intention, mit der etwas verbreitet wird. Das heißt, es gibt auf der einen Seite das, was auch medial am meisten präsent ist, die Desinformation, dass jemand wirklich mit der Absicht zu täuschen, im Bewusstsein, dass es eine Lüge ist, eine Unwahrheit verbreitet. Da ist es auch völlig egal, ob das aus finanziellen Gründen ist, aus ideologischen Gründen, aus persönlichen Motiven und ob das dann auch funktioniert oder nicht. Und auf der anderen Seite ist das, was unabsichtlich passiert, nennen wir Missinformation. Also das kann sein, dass jemand ein Gerücht weiterträgt, im Glauben, dass es echt ist, oder dass jemand vielleicht eine Warnung ausspricht und sich selbst gar nicht bewusst ist, dass das falsch ist. Wir unterscheiden das in der Forschung, im allgemeinen Gespräch. In der Praxis, in meinem journalistischen Alltag, ist es aber oft total schwierig, da die Unterscheidung zu treffen, weil wie stellt man fest, ob jemand wusste, dass das falsch ist, was er geteilt hat, was er gesagt hat. Deswegen bleibe ich oft gern ganz allgemein bei Falschinfo.
Das heißt, es gibt die Information, es gibt die Desinformation und die Missinformation. Die ist unabhängig in der Charakterisierung vom Medium. Also ganz egal, ob das jetzt im persönlichen Gespräch oder über ein Massenmedium ist, das, was eine Desinformation auszeichnet, ist unabhängig davon.
Ganz genau.
Wie treten diese auf und sind diese Phänomene denn neu oder ist das etwas, das die Menschheit schon seit Ewigkeiten kennt?
Nein, neu ist es nicht, aber vielleicht in der Intensität oder in der Filterlosigkeit, wie es uns begegnet, ist es vielleicht jetzt anders geworden. Ganz grundsätzlich zu den Arten. Ich glaube, das, was wir am meisten jetzt vor Augen haben, das sind manipulierte Videos, das sind manipulierte Fotos. Das kann mittels KI sein, das kann mittels klassischer Bildbearbeitung wie Photoshop sein oder das kann überhaupt von Grund auf neu generiert sein und so einen falschen Eindruck erwecken. Ich glaube, das haben wir alle vor Augen, dass wir irgendein Deepfake haben oder eine Bildbearbeitung, die dann einfach den Eindruck vollkommen verzerrt. Was anderes sind aus dem Kontext gerissene Bilder. Das ist aber was mir im Alltag sehr viel häufiger vorkommt, unterkommt, als man vielleicht denken würde. Das heißt, da passiert zum Beispiel eine Naturkatastrophe, ein Terroranschlag und Leute posten Videos, Fotos von einem anderen ähnlichen Terroranschlag, von einer ähnlichen Naturkatastrophe und das mischt sich dann da so drunter. Da sieht man wieder zum Beispiel, dass die Unterscheidung zwischen Miss- und Desinformation dann oft ganz schwer zu treffen ist. Dann gibt es aber auch Falschinfos, die komplett ohne Bild oder Video oder Ton auskommen. Also dass zum Beispiel einfach ein Politiker sich hinstellt und sagt, die Erde ist eine Scheibe. Da brauche ich oft dann gar kein Bild, um das zu belegen, in Anführungszeichen, sondern das kann ich einfach behaupten. Und das ist dann falsch, ist auch eine Falschinformation. Und was es auch immer gibt, ist missverstandener Humor, also dass man etwas behauptet und das verliert dann einfach den Kontext, in dem es gepostet oder gesagt worden ist. Was mir da als Beispiel einfällt, ist zum Beispiel die Behauptung, dass die deutsche Bundesregierung so eine Art Chemtrail-Programm zugegeben hat. Das ist ursprünglich gepostet worden von der Satirezeitschrift Postillon. Die kennt man in Deutschland, die kennt man in Österreich. In Serbien kennt man die nicht. Auch die automatischen Übersetzungen, die sind dann nicht so klar in dieser satirischen Formulierung. Und deswegen hat dort die Meldung total gut funktioniert. Also dort hat man die dann weitergeleitet als, oh, ein deutsches Medium berichtet. Das heißt, es funktioniert nur, weil der ursprüngliche sprachliche zum Beispiel Kontext nicht da ist oder kulturelle Kontext nicht da ist. Und dasselbe passiert zum Beispiel oft auch bei Memes. Also dass man einen Witz nicht erkennt, weil man einfach nicht in der Community drinnen ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass in den USA jedes Mal, wenn ein Hurricane passiert, dann posten Leute ein Foto von einem Hai, der über eine Autobahn schwimmt oder geschwemmt worden ist, weil so viel Wasser da ist. Das Foto ist wirklich so als Witz gemeint, passiert jedes Mal, wenn ein Hurricane auftritt. Wenn man es aber nicht weiß, dass das ein Meme ist, dann verbreitet man das vielleicht ernsthaft und das ist dann zum Beispiel dem Politiker Ted Cruz passiert.
Also der berühmte Satz, Realität und Satire sind nicht mehr zweifelsfrei zu unterscheiden, trifft immer öfter zu. Wenn man jetzt sich diese ganz unterschiedlichen Arten von Information, Desinformation, Missinformation, Fakes und sonstigen Manipulationen ansieht, gibt es denn jetzt auch so in der theoretischen Betrachtung eine Abstufung der Intensitäten oder auch der Gefährlichkeiten? Also ist zum Beispiel jetzt ganz salopp gefragt ein Deepfake-Video gefährlicher, als wenn mir eine vertraute Person etwas wissentlich oder unwissentlich falsch erzählt? Gibt es da Abstufungen oder ist das nicht so einfach zu kategorisieren?
Im journalistischen Alltag auf jeden Fall. Da versuchen wir solche Kriterien anzuwenden und uns zum Beispiel danach zu richten, auf der einen Seite, wie viral ist etwas, wie viele Leute hat etwas erreicht? Und da ist natürlich ein virales Posting gefährlicher, wichtiger als ein Gespräch, das zwischen zwei Personen stattgefunden hat und das nicht so viele Leute erreicht. Und auf der anderen Seite ist die Gefährlichkeit an sich ein Kriterium, das wir benutzen, um auszuwählen, ob wir uns mit etwas beschäftigen. Also eine Behauptung, die das Vertrauen in Wahlen untergräbt, die falsche Gesundheitsinformationen vorantreibt, ist für uns wichtiger als ein gefälschtes Bild von einem Strand, den es in Wahrheit gar nicht gibt, weil, okay, dann glaube ich halt, dass es diesen Strand gibt, aber da ergibt sich nicht unmittelbar eine Handlung daraus. Also für uns sind Viralität und Gefährlichkeit schon wichtige Kriterien, um irgendwie zu unterscheiden, wie gefährlich ist diese Info und wollen wir uns damit beschäftigen.
Also der Wirkungsgrad und die Auswirkung ist auch unabhängig vom oder oft unabhängig vom eigentlichen Inhalt, weil die Intention oder eben die Auswirkung oft eine andere ist. Ne?
Ja, also wir haben die Erfahrung, dass zum Beispiel gewisse Medien besonders gut funktionieren, Leute zu überzeugen. Also da ist ein Video oft teilbarer als ein Audio. Das liegt aber dann eher oder nicht nur, aber hauptsächlich auch an den algorithmischen Logiken, wie es geteilt wird. Aber per se kann natürlich ein Audio genau denselben Schaden anrichten.
Wenn wir jetzt in deine journalistische Praxis eintauchen, welche Werkzeuge habt ihr denn zur Verfügung, um solche Manipulation, Fakes, wie auch immer, zu entlarven? Also was legt ihr an? Was habt ihr zur Hand? Wie ist euer Zugang?
Also auf den ersten Blick sind das wirklich ganz einfache Methoden, würde ich jetzt mal sagen. Man überlegt sich einfach mal, ist es stimmig? Also passt da das Licht? Sind die Schatten stimmig? Passt das Wetter zum angegebenen Wetter an dem Tag, wo das passiert sein soll? Ist der Ort übereinstimmend? Also das kann ich abgleichen mit echten Aufnahmen, die ich von dem Ort habe. Also ich schaue mir wirklich mal alles auf einer Bildebene an, was ich irgendwie auf dem Bild sehe und schaue, ob ich das auf anderen Aufnahmen auch so finde, die ich vielleicht von dem Ereignis habe oder die ich sonst irgendwie von älteren Tagen da irgendwie finde. Dann kann ich mir überlegen, wer ist denn die Quelle? Also war die Person, von der ich jetzt dieses Video gerade habe, wahrscheinlich vor Ort oder ist die auch erst die zweite Quelle, die es vielleicht von ihm weitergeschickt haben und nicht da jetzt schon die siebte in diesem stille Postspiel, die das weiterbekommen hat? Oder ist es eine Primärquelle? Ist es eine vertrauenswürdige Quelle? Oder ist es auch eine Quelle, die in der Vergangenheit schon irgendwie besonders positiv oder negativ aufgefallen ist? Um das rauszufinden, kann ich zum Beispiel auch noch eine Google-Rückwärtssuche anstellen. Also ich schaue mir einfach an, ist das Bild, ist das Video schon mal in einem anderen Kontext verwendet worden? Oder auch, in welchem Kontext berichten denn andere Medien, andere Poster über das Ereignis? Weil es kann ja sein, dass es ein echtes Bild ist, nur andere Leute beschreiben das einfach ein bisschen anders. Und dann bin ich eh schon in einer inhaltlichen Überlegung. wo ich mir anschaue, passt das alles zusammen? Wenn ich andere Nachrichtenberichte danach suche, steht da überall dasselbe drin? Auf welche Quelle beziehen sie sich? Lassen sie vielleicht was aus? Gibt es irgendwo Widersprüche? Und dann mache ich im Prinzip schon fast eine klassische Recherche, um das rauszufinden. An der Stelle, wenn ich dann entweder schon jetzt sicher bin oder gar nicht sicher, mache ich natürlich immer noch auch technische Schritte, dass ich mir anschaue, ist auf technischer Ebene irgendwas grob auffällig? Gibt es irgendwie bei einer Frame-by-Frame-Analyse, das heißt, man schaut, zerlegt ein Video in so einzelne Teile und schaut sich jedes Stück für Stück an, gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Ich haue es in Detection-Tools rein, ob es irgendwie KI-Auffälligkeiten gibt. Mhm. Aber im Prinzip ist eigentlich der inhaltliche Teil oft der wichtigste. Und das heißt, der professionelle Ablauf ist dann oft gar nicht so viel komplexer von den Werkzeugen her gesehen, sondern es sind einfach mehr Werkzeuge, die man kombiniert und vielleicht ein bisschen aufwendiger benutzt. Aber es gibt jetzt nicht das eine super Werkzeug, das die Faktencheck-Journalisten verwenden und die Userinnen nicht, sondern es ist im Prinzip so ein Schweizer Taschenmesser, wo man ganz viele kleine Werkzeuge übereinander legt.
Also es geht vor allem auch, wenn ich das richtig verstanden habe, um Plausibilität. Ist das, was da zu sehen ist oder zu hören ist oder zu lesen ist, auf den ersten Blick oder im ersten Gedanken stimmig?
Genau. Also wenn man es in einem Satz zusammenfassen möchte, dann machen wir einen Plausibilitätscheck, ob das auf einer Bildebene, auf einer technischen Ebene und auf einer inhaltlichen Ebene irgendwie zusammenpasst.
Habt ihr Erfolgsraten oder gibt es Fälle, wo ihr sagt, da konnten wir nicht zweifelsfrei klären, ob das jetzt so oder so stattgefunden hat oder ob es richtig oder falsch ist? Also wie häufig tritt das auch auf?
Ja, das passiert immer wieder. Also das ist jetzt nicht so, dass man bei jedem Bild in 5 Minuten das rausfinden kann. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, wie oft das bei uns in der Redaktion der Fall ist, aber es passiert schon immer wieder, dass man jetzt nur eine grobe Richtung sagen kann und dem Redakteur, der Redakteurin, der zum Beispiel bei uns anfragt, weil wir machen das ja nicht nur nach außen gerichtet, sondern wir sind vor allem Anlaufstelle, dass wenn sich jemand hier unsicher ist, ob er für die nächste Sendung ein Video verwenden kann, dann kann er sich an uns wenden. Und wir schreiben dann eine Einschätzung und das kann dann auch sein, dass wir sagen, wir sind uns da relativ sicher, wir können das gerne noch durchbesprechen, wo wir uns unsicher sind, aber 100%ig geht in der Kürze der Zeit dann oft nicht immer.
Was du jetzt beschrieben hast, ist oder wirkt sehr stark, dass man quasi mit ganz simplen Mitteln Dinge hinterfragt, sie analysiert, jetzt ausgenommen dieser Frame-by-Frame-Check, aber alles andere sind grundsätzlich einmal sehr simple Methoden, wenn man weiß, wie man sie richtig anwendet. Wie stark geht's dann auch im Alltag in eine wirkliche Recherche, dass man beim Wetterdienst anruft oder vor Ort anruft oder dass man Dinge anders versucht zu überprüfen in quasi in einer Art journalistisch-detektivischen Art und Weise oder ist das eher die Ausnahme?
Ja, ich glaube, Detektivarbeit trifft es ganz gut. Ich glaube schon, dass das recht häufig passiert, dass man einfach wo nachruft, einfach sich überlegt, ist die Person da jetzt glaubwürdig, kann die irgendwas erzählen am Telefon, was man sonst nicht hört, oder auch einfach nur, weil man Urheberrechtsfragen hat und das Material ja nicht nur wissen möchte, ob es echt ist, sondern auch, ob man das verwenden darf. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video habe, wo ich mir nicht sicher bin, ob es echt ist, dann kann da auch ein nächster Schritt sein, dass ich jetzt, wo ich das Video habe und vielleicht gerade mir überlegt habe in meinem Plausibilitätscheck, wo genau ist das denn, dann überlege ich mir, wer wäre denn sonst an dem Ort gewesen und kann ich dort anrufen, einmal um mein Video abzuklären, aber einmal auch, um zum Beispiel zu fragen, hey, Sie waren ja vielleicht letzten Samstag auch da, als dieser Unfall passiert ist. Haben Sie vielleicht zufällig mit Ihrem Handy draufgehalten und dürften wir das Video verwenden? Weil da ist jetzt schon mal das Risiko viel geringer, dass der mir jetzt ein falsches Video schickt, als ein Video, das besonders aufsehenerregend ist und wo ich auf ihn aufmerksam geworden bin, statt in die andere Richtung.
Du hast jetzt fast beiläufig einen wesentlichen Punkt angesprochen. Es geht einerseits um die Überprüfung der Echtheit oder der Richtigkeit. Es geht aber auch um Urheberrechtsfragen. Und all das sind eigentlich Punkte, die Medien und Journalismus unterscheiden von allen anderen, die auf unterschiedlichsten Plattformen Botschaften senden, sie verbreiten. Also Medien haben ja eine Intention, Dinge zu publizieren und zu verbreiten, die nachweislich der Wahrheit entsprechen. und prüfen das ja auch. Wie ist denn so ein Faktencheck oder so eine Prüfung jetzt im konkreten Fall bei euch im ORF auch in der Institution verankert? Also wann werdet ihr tätig, wann werdet ihr gerufen, wann braucht man euch?
Ja, wir haben im Prinzip mehrere Aufgabengebiete. Ich starte vielleicht mal mit dem Aufgabengebiet als Verifikationsteam. Das ist vielleicht was, was nicht jedes Medienhaus hat, was komplett hinter den Kulissen abgeht. Also das ist jetzt nichts, was man so mitbekommt im Allgemeinen. Das heißt, es passiert, irgendwo passiert ein Ereignis und wir brauchen Videomaterial davon. Und es ist vielleicht noch nichts von Agenturen oder von Eigendrehs da, aber in sozialen Netzwerken kursiert schon etwas. Und die Redaktion ist sich jetzt aber unsicher, ist das echt, ist das aktuell, wer hat das gedreht, kann ich das verwenden? Und dann kommen wir ins Spiel und schreiben quasi hinter den Kulissen so eine kurze Einschätzung, ja, das ist echt, geh damit auf Sendung oder bitte Finger weg davon. Das haben viele Medienhäuser immer mehr. Oft jetzt auch nicht riesig. Wir haben uns deswegen zum Beispiel auch zusammengeschlossen mit anderen Medienhäusern der EBU über so ein Verifikationsnetzwerk, das sich Spotlight nennt, weil das oft eben bei solchen Breaking News Situationen oft auch in schwer zugänglichen Gebieten besonders wichtig ist. Und da braucht dann der spanische Rundfunk und der dänische Rundfunk und eben auch der ORF genau das gleiche Video. Wir suchen das dann gemeinsam und versuchen dann schneller zu sein. Das ist vielleicht so mal der erste Aufgabenbereich. Dann gibt's für viele Medien noch so eigene Faktencheck-Organisationen. Also zum Beispiel ist das in Agenturen verankert, wie zum Beispiel bei der AFP, bei der APA, bei der DPA. Oder auch einfach eigenständige Faktencheck-Organisationen, die wirklich, wenn eine falsche Information im Raum ist, die dann auch nach außen sichtbar widerlegen oder einordnen, meistens in irgendeinem Art Ampelsystem. Und dann gibt's noch ganz viele Medienhäuser, die da gar keine eigene dezidiert zuständige Person haben, sondern wo das entweder so semi-offiziell miterledigt wird von Social-Media-Redakteurinnen, vom Archiv, wenn es gibt, oder wo einfach jeder Redakteur im Prinzip diese Schritte, die ich gerade erwähnt habe, selbst durchführt. Oder eben dann auf Agenturmaterial zurückgreift, das auf diese Art und Weise verifiziert worden ist.
Wann kommt ihr dann konkret auch zum Einsatz? Also hast du vielleicht ein oder zwei Fälle, wo du sagst, die sind besonders spannend und die zeigen auch, wie du und wie ihr arbeitet und was da passiert?
Ja, also vielleicht haben wir zwei große Einsatzgebiete und wir besprechen vielleicht einfach mal zwei Beispiele. Auf der einen Seite machen wir eben diese Verifikation hinter den Kulissen. Also, dass jemand Bildmaterial verwenden möchte, was sich nicht sicher ist, ist das echt oder nicht. Und das war zum Beispiel jetzt gerade bei den Eisprotesten so, dass ganz viel Videomaterial reingekommen ist. Es war auch Wochenende Zeitverschiebung und ganz viel Spekulation schon vorhanden in sozialen Netzwerken, bevor man hier überhaupt Agenturmaterial, Eigendreh oder sonst irgendwas hat. Und da gab es ein Foto, das besonders viral war, wo man gesehen hat, wie so ein ICE Agent mit gestreckter Hand, eine Pistole in der Hand, diese Pistole auf Alex Pretty, also den Mann, der dann erschossen worden ist am Wochenende, auf den richtet. Und da sieht man aber, wenn man genauer hinschaut, in dem Bild ganz viele Unstimmigkeiten. Also da hat zum Beispiel ein anderer ICE Agent im Bild gar keinen Kopf. Und dann haben ganz viele Leute dieses Bild und folglich auch das Event angezweifelt. Und unsere Redaktion war dann auch zum Beispiel unsicher, was ist jetzt mit diesem Foto, wo kommt das her, ist das echt? Und da ist dann unsere Aufgabe, dass wir auf eine Spurensuche gehen und uns zum Beispiel anschauen, alles Footage, das es zu dem Thema gibt, wo kommt das her? Ist das echt? Und da haben wir herausgefunden, das war aus einem echten Video. Da hat jemand genau eben an dieser entscheidenden Stelle einen Screenshot genau an der Stelle gemacht. Und der war dann aber verschwommen. Der war in schlechter Qualität. Man hat das nicht genau erkennen können. Und dann hat er das mit KI schärfer gemacht, um eben ein besseres Foto dieses wichtigen Moments zu haben. Und bei diesem Schärfer machen, bei diesem in Anführungszeichen verbessern, sind dann aber Halluzinationen durch die KI dazugekommen und haben dann Details verändert, haben dann diesen Kopf zum Beispiel entfernt und haben dann diese Verunsicherung verursacht. Und da war dann unsere Einschätzung eben an die Redaktion, wir wissen, dass das das echtes Video ist, wir wissen, dass das ein leicht manipuliertes Video ist, das kann man verwenden, das kann man nicht verwenden. Das ist vielleicht so die eine.
Also das Ereignis war echt, aber das Bild eigentlich falsch in dem Fall, weil es ja mit KI bearbeitet worden war. Ne? Das heißt, was habt ihr dann verwendet? Das Bild oder einen Ausschnitt aus dem Video? Wie geht
Bild
ihr dann
um? Das Bild haben wir nicht verwendet, weil das ist KI manipuliert. Wenn wir KI-Bilder zeigen würden, dann würden wir es immer kennzeichnen, mit eigenen Kennzeichen. Wir könnten das Bild natürlich verwenden, um zu berichten über die falsche Information, aber jetzt nicht in der regulären Berichterstattung. Videos von der Szene haben wir, glaube ich, schon verwendet. Die waren dann halt von uns überprüft oder von anderen Partnerinnen überprüft. Das ist so quasi die hinter den Kulissen Arbeit. Ein bisschen mehr vor den Kulissen berichten wir dann aber auch über Desinformationskampagnen. Wenn uns zum Beispiel auffällt, irgendein Phänomen tritt häufig auf oder ist irgendwie ein interessanter Aspekt von Desinformation, das auch fürs Publikum interessant ist und nicht nur als Checkliste für die Redaktion. Ein Beispiel davon war zum Beispiel eine Werbung, die das israelische Außenministerium auch in Österreich ganz stark geschaltet hat, in mehreren europäischen Ländern, aber auch in Österreich. Und da hat man gesehen, Märkte und Restaurants im Gazastreifen, die mit ganz tollen Speisen und vielen Früchten und Gemüsen bestückt waren und die damals verteilt worden sind per Werbung, um zu sagen, die humanitäre Situation im Gazastreifen ist gar nicht so schlimm, wie eigentlich von Medien behauptet wird. Und dann haben wir uns diese Videos wirklich im Detail angeschaut und eben diese sogenannte Geolocation gemacht, also uns angeschaut, wo exakt sind sie aufgenommen, was natürlich gar nicht so einfach ist im Gazastreifen, wo der Zugang viel schwerer ist, und haben das dann mit anderen Videos verglichen, die wir zum Beispiel aus diesen Restaurants haben, weil die teilweise noch Instagram-Pages operieren, haben dort angerufen und mit den Leuten gesprochen, wie sind denn die Nahrungsmittelpreise, von wann sind diese Aufnahmen, haben die teilweise auch einfach mit Rückwärtssuchen gefunden und dann besser einschätzen können. Und dann war das nicht nur eine Hintergrundeinschätzung, sondern das haben wir dann auch aufgeschrieben und haben auf ORF.at einen Artikel veröffentlicht, haben in der Zeit im Bild einen Videobeitrag dazu gemacht, haben das im Radio veröffentlicht. Das heißt, da geht dann unsere Arbeit auch nach außen.
Das heißt, da wo diese Desinformation sehr geballt auftritt, gibt es ja dann quasi auch ein öffentliches Interesse zu erfahren, dass das jetzt nicht der Wahrheit entspricht und wo das quasi herkommt. Und das erklärt ihr dann auch nicht nur nach innen der Redaktion oder den Kolleginnen, sondern nach außen auch dem Publikum.
Ganz genau. Also wir versuchen da auch einen Ansatz zu verfolgen. Da gibt es zwei Begriffe, die man vielleicht kurz erklären kann. Einmal gibt es das Debunking, das wäre so der klassische Faktencheck. Jemand sagt was und dann kommt eine Faktencheck-Organisation und sagt, nein, das ist halb richtig oder das ist ganz falsch. Das heißt, da passiert der Debunk, nachdem die Falschaussage passiert ist. Wir versuchen aber in unserer Berichterstattung nicht nur sowas zu machen, sondern viel stärker auch sogenanntes Pre-Bunking zu machen, also zu antizipieren, wann falsche Informationen gehäuft auftreten werden, mit welchen Techniken sie das tun, mit welchen Narrativen sie da immer versuchen reinzukommen. Und da gehen wir fast schon ins Thema Medienkompetenz rein, dass wir uns zum Beispiel überlegen, hey, nächste Woche ist Weltklimagipfel, was wird da kommen? Und das schon bevor es da ist, darüber zu berichten. Und das ist dann kein klassisches Fact-Checking mehr, aber es ist eben Berichterstattung über Desinformation, von dem wir glauben, dass das Publikum was davon hat.
Das heißt auch den Menschen irgendwie eine Art Werkzeug in die Hand geben für den Fall der Fälle, dass man über WhatsApp eben so ein Bild bekommt von einem Bekannten oder einem Familienmitglied, um auch gleich sagen zu können, du, das und das ist Sache, das ist wahrscheinlich ein Fake, und diese Viralität vielleicht auch bewusst einzudämmen oder zumindest was entgegenzuhalten.
Ganz genau, also die Leute auch selbst zu ermächtigen, weil man muss ja nicht mir glauben, weil ich so vertrauenswürdig bin oder weil der ORF so toll ist, sondern man gibt die Werkzeuge zurück an die Leute und sagt, ihr könnt das selber machen, ihr müsst nicht mir vertrauen, ihr könnt das selber tun, und damit natürlich auch zu verhindern, dass es vielleicht gar nicht erst viral wird.
Es gibt ja auch Fälle, die ihr überprüfen müsst, wo ihr ganz schwer Zugang zu Informationen habt, zum Beispiel eben im Iran oder in sonstigen Krisengebieten, Kriegsgebieten, wo auch das Internet bis zu einem guten Teil reglementiert oder abgedreht wird. Wie gehst du oder wie geht ihr in solchen Fällen vor? Was macht ihr da?
Im Prinzip ist es dieselbe Analyse unter erschwerten Bedingungen. Man muss sich dann halt komplett auf die Bildebene verlassen, weil es zum Beispiel im Beispiel Iran so ist, dass es quasi unmöglich ist, da Rückfragen zu stellen oder sich zum Beispiel auf die Analyse der Quelle irgendwie zu berufen, weil die Videos, die wir zum Beispiel gesehen haben, sind meistens nicht hochgeladen von der Person, die das Video aufgenommen hat. Die wird sich einerseits damit in Gefahr bringen, andererseits ist es oft auch technisch gar nicht so einfach gewesen. Ein Beispiel zum Beispiel, wo eine Person, ich glaube 180, sowas um den Dreh, knapp unter 200 Leichen im Süden von Teheran aufgenommen hat, da hat die Person nicht selbst das Video hochgeladen und wir haben dann überprüfen können, wer ist das, wer steckt dahinter, sondern der hat eine Reise auf sich genommen, ist in Grenznähe gefahren, hat dann quasi Zugriff auf das Internet von einem Nachbarstaat gehabt und hat das dann so weitergeleitet. Das heißt, wir haben schon mal nicht mehr die Info über die Quelle und wir haben auch irgendwie jetzt keinen Upload-Zeitpunkt, der irgendwie besonders gut zu dem Ereignis passen würde. Das heißt, was ich dann machen kann, ist, dass ich mir anschaue, wo ist das überhaupt? Und das abgleiche mit zum Beispiel alten Bildern, die man noch irgendwo auf Google Maps findet, passt das dazu in dem Fall? War das ein forensisches Zentrum, die dann in so eine Art spontane, riesige Leichenhalle geworden ist? Und es gab dann auch zunehmend andere Videos, die aus anderen Winkeln aufgenommen worden sind, die man dann übereinander legen kann und sagt, ja, da ist vielleicht dieselbe Person. Da gibt's andere Details wie Logos auf Leichensäcken, die zum Beispiel zur Teheraner Verwaltung passen, wo ich sagen kann, ja, das passt alles zusammen. Und umgekehrt kann ich auch schauen, finde ich irgendwelche Anzeichen, die mir verraten würden, das kann auf gar keinen Fall sein. Das heißt, ich schaue mir im Prinzip ganz, ganz, ganz genau die Bildebene an, such so viele Details wie irgendwie möglich, die auch das widerlegen würden. Und wenn ich aber keine widerlegenden finde, sondern nur welche, die in meine Überlegungen reinpassen, bin ich irgendwann sicher genug, dass ich sagen kann, ja, das ist wahrscheinlich ein echtes Video, das können wir bringen.
Und das ist in diesem konkreten Fall mit den fast 200 Leichen auch gelungen.
Genau, das war hauptsächlich auch in Kooperation mit diesem EBU-Spotlight-Team. Da war vor allem die BBC sehr federführend und da gibt's auch Leute im Team, die die Sprache beherrschen und die dann vielleicht noch andere Details erkennen, die zum Beispiel mir jetzt nicht auffallen würden, wie ob irgendwelche Akzente passen, solche Details. Da ist es dann gelungen und das Video war echt. Das Video wurde dann auch gezeigt.
Aber spannend, dass dann in dieser hochdigitalisierten Welt der Faktencheck oder die Verifikation oftmals auch sehr menschlich ist. Ne? Also beispielsweise ein Mensch, der andere Menschen am Akzent erkennt. Das ist schon auch erstaunlich, oder?
Ja, ich glaube, Verifikation ist im Prinzip einfach nur die Kernform von Journalismus.
Abschließend, man fragt Menschen, die Expertise auf einem Gebiet haben, dann oft, ob sie denn die Arbeit auch mit nach Hause nehmen. Nimmst du denn quasi, wenn du zu Hause Medien konsumierst, wenn du Nachrichten bekommst, legst du deine Arbeit ab oder hast du immer diesen Verifikations- und Checkfilter bei dir dabei?
Ja, ich glaube, ich würde das manchmal gerne, aber es interessiert mich ja schon privat auch extrem und ich glaube, es gibt auch gar keinen Moment, wo man dem völlig entkommt. Ich glaube, die meisten von uns sind nur ein paar Tage im Jahr vielleicht mal wirklich ganz offline. Insofern ist auch die Unterscheidung, was man in sozialen Netzwerken beruflich sieht und was man privat sieht, quasi nicht mehr zu machen. Das vermischt total und ich versuche dann zumindest im Freundeskreis nicht die Schiedsrichterin für alles zu sein. Ich glaube, das wäre persönlich ungesund.
Liebe Eva, danke fürs Gespräch.
Gerne.
Ihr hört Im Netz der Lügen, den Podcast über Lügen, Macht und Manipulation im Netz. Executive Producer Jürgen Hofer, Nikolaus Koller. Redaktion Horizont. Redaktionelle Mitarbeit Sandra Gloning. Produktion und Postproduktion Podcast-Werkstatt. Interviews und Expertise zum Thema digitale Kompetenz finden Sie auf www.horizont.at.